Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli
und der Frank.
Ach, die Zeiten sind nicht heiter. Immer schlechter wird die Welt. Jeder denkt, wie komme ich weiter und wie rette ich mein Geld? Alle reden, alle schreien, niemand ist mehr froh gestimmt. Ach, wie sind die Zeiten schlimm, heißt es überall, und wenn sie sich über die Wirtschaft klagen. Mit diesem aufheiternden Liedtext aus dem Jahre 23 von Otto Reuter begrüßen wir euch zu einer heutigen Folge über ganz viele Nullen und der alten Weisheit, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Und hier ist der Mann, der bei den Namen Linda, Siglinde, Nicola und Bintje nicht direkt an eine neue Girlband denkt, sondern an festkochende oder mehlige Erdäpfel. Unser Leven Uli.
Mir gegenüber sitzt der Mann, der sich mit Nullen bestens auskennt, der eine Milliarde, eine Billion und auch Fantasillionen sofort an den Nullen erkennt. Das ist niemand geringerer als Frank Mausbach. Die größte Null haben wir ebenfalls mitgebracht. Das war jetzt ein bisschen gemein, aber lustig. Das ist nämlich unser vollkommen überbezahlter Tontechniker Yannick, der natürlich keine Null ist, das ist mir nur so rausgerutscht.
Ja, hallo.
Am 31.10.1923 schrieb das Mucher-Tageblatt als Aufmacher die reißerische Headline Anarchie im Aggertal. Was ist denn da los gewesen, Uli?
Es müssen wirklich Szenen sein, die kann man sich heute kaum noch vorstellen. Die Gölschen hatten schlichtweg Schliss. Für alle, die nicht Gölsch so gut sprechen können, Schliss heißt Hunger, also richtig Heißhunger hatten die. Es war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und alle hatten wirklich einfach nur noch Hunger. Und deswegen sind die Gölschen raus aufs Land und haben versucht, sich irgendwas zu essen zu besorgen. Man kennt das eigentlich nur noch nach dem Zweiten Weltkrieg von den Hamsterfahrten. Die sind äußerst bekannt. Aber was dann nach dem Ersten Weltkrieg passiert, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die Gölschen auf jeden Fall sind mit dem Zug nach Overath und Honrath gefahren, das ist im Bergischen, und haben da einfach die Kartoffelfelder der bergischen Buren geplündert. Das wollten die Buren natürlich nicht so ohne weiteres auf sich sitzen lassen. Die haben sich wiederum schützend vor ihre Felder gestellt. Die hatten auch entsprechendes Werkzeug dabei, sowas wie Mistgabeln und Dreschflegel, und haben dann ihre Kartoffeln beschützt. Und das war natürlich schon eine dramatische Ereignisse. Wir reden auch jetzt nicht von 1, 2, 3, das werden wir gleich noch erklären, die da waren, sondern wir reden von Hunderten von Menschen, die da aufeinander geprallt sind.
Vor allen Dingen in den Städten Deutschlands, der damals zwar jungen, aber schon krisenden Weimarer Republik, war die Lebensmittelversorgung desaströs. Und da machte Köln keine Ausnahme. Die Menschen versetzten Schmuck, Uhren, Geschirr oder Teppiche, um an Lebensmittel zu kommen. Denn das nahezu wertlos gewordene Papiergeld wollte keiner haben und war so beliebt wie gebrauchtes Toilettenpapier.
Was kostete denn ein Zentner Kartoffeln zu der Zeit?
Das kann ich dir nicht sagen, aber ich habe ein anderes Beispiel. Ja doch, ich kann es dir wohl sagen. Ich glaube, Milliardenmark auf jeden Fall.
Drei Milliarden Mark.
Aber ich habe hier ein Beispiel, wo man ungefähr mal erkennen kann, wieso der Preisverfall in den 20er Jahren war. Vor dem Krieg, circa 1914, kostete ein Kilogramm Roggenbrot etwa 80 Pfennig. Kann man sagen, gut, okay, wenn es gut gemacht ist, ist es das wert. Mitte 1921, der Preis war auf 1,20 Mark gestiegen. Kann man sagen, gut, 40 Pfennig, kann man vielleicht vertragen.
Januar, das sind 50%.
Ja, ne? Januar 1923, der Preis für ein Kilogramm Brot lag bereits bei 250 Mark.
Von 1,20 Mark.
November 1923, das ist der Höhepunkt der Hyperinflation, da stieg der Preis auf sage und schreibe 233 Milliarden Mark.
Aber das war ja klar, da konnte sich keiner mehr was leisten. Also das Geld war ja schneller entwertet, als du es auch von der Bank geholt hast oder von deinem Arbeitgeber gekriegt hast.
Also wir wollen jetzt auch keine geschichtliche Abhandlung über den Ersten Weltkrieg machen und die Inflation darüber, nur mal so kurz zusammenfassen. Ne? Also wir haben den Ersten Weltkrieg, oder sagen wir so, der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918 hatte Millionen von Opfer gekostet und der vom Kaiser geführte Zweifrontenkrieg der Deutschen war aussichtslos und besiegelte das Ende des Deutschen Kaiserreichs. Der Versailler Vertrag von 1919 besiegelte dann die Niederlage und Deutschland wurde als Kriegsschuldiger benannt. Dies bedingte auch immense Reparationszahlungen der Deutschen. Und wo kein Geld, da Schulden. Und da ist die Inflation dann nicht mehr ganz so weit. Vor allen Dingen, wenn man glaubt, man könnte die Lösung dadurch herbeischaffen, wenn man einfach neue Geldnoten druckt. Oh, okay. So, was haben die Kölchen jetzt aus dieser fast ausweglosen Situation gemacht?
Ja gut, die hatten halt wahnsinnig Schliss. Also überlegt euch mal, Geld war faktisch nichts mehr wert. Also Geld hatte keinen Wert mehr. Du musstest irgendwas zum Tauschen nehmen, irgendwas, was irgendeinen Wert hatte, um an Lebensmittel ranzukommen. Und deswegen wurde alles eingepackt, Porzellan, Besteck, Teppiche, Bilder, was weiß ich, irgendwas. Und damit sind die Kölchen raus auf das Land gefahren und haben zunächst versucht, es einzutauschen. Und ein beliebtes Gut dabei waren tatsächlich Kartoffel, also Erpel, weil die hatten den großen Vorteil, die konntest du relativ gut transportieren, die kannst du gut verwerten, die kannst du auch relativ gut lagern und lange lagern. Deswegen war das ein bestimmtes Ding. Jetzt haben die Hamsterfahrer aber eigentlich, ein bisschen übertrieben, ein bisschen sehr übertrieben, indem die nämlich nicht einfach nur getauscht haben, sondern was haben die gemacht? Die haben Schöpp und Hau mitgenommen, sind auf die Felder und haben einfach die Felder der Kartoffelbauern im Bergischen, jetzt in dem Fall rüber erzählen, das war vielleicht in der Eifel das Gleiche, haben die einfach geplündert. Die Bure hatten dann natürlich schon kein großes Spaß daran, weil die wollten auch ihre Kartoffeln selber behalten.
Ende Oktober 1923 spitzte sich dann die Situation komplett zu. Die Bahn hatte sogar Sonderzüge zum Kartoffelkauf von Köln nach Overath eingesetzt. Die bergischen Bauern ahnten bereits, dass das, sagen wir mal, eine minder gute Idee ist, wenn aus dem Kartoffelkauf wurde nämlich dann ein Kartoffelklau. Und baten um Polizeiunterstützung. Dies aber vergebens. Daher griffen die bergischen Bauern zur Selbsthilfe und formierten sich am 26. Oktober 23 am Bahnhof, um die Kölner daran zu hindern, das Bahnhofsgelände überhaupt zu verlassen.
Das muss man sich jetzt mal so vorstellen, ne? Da kommt ein Zug voller hungernder Kölner mit Schöpp und Hau. Und auf der anderen Seite stehen die bergischen Bauern mit Dreschflegeln und Mistgabeln, um ihr Hab und Gut und ihre Kartoffeln zu verteidigen. Ist ja klar, das ganze Ding, das konnte eigentlich gar nicht gut ausgehen.
Ja, das war sogar so, dass in Much die Kirchenglocken geläutet haben, um noch mehr Hilfe herbeizurufen, weil so viele Leute kamen. Es kam also zu einer Wüstenprügelei, doch die zahlenmäßig überlegenen Kölner konnten die Kette rund um den Bahnhof durchbrechen. Das erschreckende Ergebnis, ein erschossener Kölner, ein erschlagener Bauer, zahlreiche Schwerverletzte, geplünderte Höfe und zentnerweise gestohlene Kartoffeln. Bei dem toten Bauern könnte es sich um den erst 28-jährigen Ackergehilfen Emil van Drenke gehandelt haben, der infolge seiner Verletzung 1923 am 27. Oktober verstarb.
Wir haben die Todesanzeige von dem gefunden und da wird das nicht ganz wirklich benannt, was passiert ist. Also die Todesanzeige lautet, am 27. Oktober 23, nachmittags um 3:30 Uhr, also 3:30, verschied infolge eines Unglücksfalles mein Ackergehilfe Herr Emil van Drenke im jugendlichen Alter von 28 Jahren. Treue Pflichterfüllung hat seinem jungen Leben ein Ende bereitet. Und der Rest ist nicht mehr ganz so wichtig. Aber da steht nirgendwo drin, dass der arme Kerl von den wütenden Kölner Mob, und so muss man es wirklich mal nennen, erschlagen worden ist.
Letztendlich haben die Overrater gesagt, also da passiert uns nicht nochmal. Mit Unterstützung von Arbeitern und Bergleuten aus dem Umland stellten die Overrater Bauern eine 1500 Mann starke Bürgerwehr auf. Da muss man sich mal wegtun. Der nächste Kartoffelsonderzug aus Köln am 29. Oktober 23, das ist jetzt gar nicht so lange her, das ist nämlich genau 2 Tage später, kam nur bis Honrath. Das ist ungefähr eine Station vor Overrath. Mit Waffengewalt wurde der Lokführer gezwungen, den Zug zu stoppen und nach Köln zurückzufahren. Aber auch dabei kam es zu heftigen Auseinandersetzungen und je nach Quelle starben dabei 1 bis 4 Menschen.
Auch dazu gibt es einen Artikel aus dem Mucher Tageblatt von 2 Tagen später, vom 31. Oktober. Ich zitiere, Sonntag war der Andrang der Plünderer in der Gegend von Overath und Maria Linden äußerst stark. Mancher Hof und manches Haus wurde völlig ausgeplündert, nicht allein von Kartoffeln, sondern auch von Getreide und Federvieh. Das Letztere wurde mit Knüppeln totgeschlagen und in die Säcke gesteckt. Also die Kölschen, die haben da wirklich alles geklaut, was nicht war. Jetzt will ich das nicht verteidigen. Die haben geklaut und die haben auch Gewalt angewendet. Aber ich bitte so ein ganz, ganz klein bisschen um Verständnis für die Situation. Die hatten einfach Hunger. Die waren nahe des Verhungerns. Die mussten irgendwas tun. Das heißt nicht, dass das gut war, was die getan haben. Ich will nur die Situation so ein bisschen erklären. Tatsächlich hatte die französische Militärverwaltung, das war dieser Teil da hinten in der Ecke da im Bergischen, der war unter französischer Militärverwaltung, die hatten das bis jetzt einfach mal so treiben lassen, aber das konnten sie jetzt wirklich nicht mehr so mit ansehen, nachdem es auch mehrere Tote gab. Also, was ist? Die haben einfach mal 1000 französische Soldaten dahingesetzt, haben den Zugverkehr unterbrochen. Und diese 1000 Soldaten standen jetzt schwer bewaffnet an den Overrater Kartoffelfeldern und haben aufgepasst, dass es nicht weitergeht.
Beruhigt hat sich die Lage erst, sagen wir mal, bei der Währungsreform. Die alte Mark wurde auf die Rentenmark im November 23, sag ich mal, gewechselt. Eine Billion Mark wurde zu einem Kurs zu einem Rentenmark umgewandelt. War das jetzt ein komischer Satz? Ich glaube ja. Das ist, weil Billionen, da bin ich nicht so drin. Also für eine Billion Mark bekamst du eine Rentenmark. Also das muss ich mir wegtun. Also das war ist gar
eine
nichts
Eins,
wert.
Das ist eine Eins mit 12 Nullen.
Ja.
Also eine Eins mit 12 Nullen ist eine Billion. Und dazu hast du eine Rentenmark bekommen.
Ja, und bereits 24 waren die Tagesausflügler aus Köln mit reichlich neuer Währung in den Taschen wieder im Bergischen Land willkommen.
Also dann hat sich die Situation ein bisschen geklärt. Es war auf einmal wieder Geld mit einem gewissen Wert im Spiel. Man konnte Dinge kaufen, musste sie nicht vom Acker klauen. Und so gesehen hat sich die Situation dann Gott sei Dank etwas beruhigt. Und da sind wir auch sehr glücklich drüber. Wir sind ja auch sehr froh über die Nachbarschaft mit dem Bergischen. Und deswegen ein schöner Gruß an alles, was im Bergischen lebt. An Overrat, Much, Rösrat, Hohenrat und wo sie alle sind. Schön, dass ihr da seid. Und ich verspreche euch, wir kommen nicht mehr, eure Erpel zu klauen.
Ich habe noch eine Frage. Warum ist denn Köln als Stadt noch ziemlich glimpflich durch die Inflation gekommen?
Weil die Kölschen immer gut mageln konnten.
Ja, auch deshalb natürlich. Der frühere Chef des Stadtmuseums, Werner Schäfke, hat diese Zeit jetzt in dem Buch Kölner Geldgeschichte, kann man im Marzellen Verlag kaufen, festgehalten. Einer der wenigen, der die Chancen der Inflation erkannte, war wer?
Adenauer.
Doc Konrad, genau. Wenn man, also er schreibt, der Herr Schäfke schreibt, wenn man die Tragik der Arbeitslosen und Hungernden außer Acht lässt, kann man mit der Inflation als Taktiker auch leider wunderbar spielen, sagt Schäfke und verrät einen genialen Trick, der damalige Kölner Oberbürgermeister aus dem Hütschel gezaubert hat. Ne? Adenauer nahm nämlich 1920 einen Kredit von 100 Millionen Reichsmark auf, investierte in seine Heimatstadt, baute unter anderem die Hafenanlage in Niel, das Hansa-Hochhaus, gerne die Folge mal über das Hansa-Hochhaus nochmal hören, und gab den Auftrag zum Beispiel zum Bau der Messehalle in Düx. Der Enkel des Altkanzlers Konrad Adenauer, 77, sagte, ohne diese weitsichtigen Maßnahmen würde Köln heute arm und bedeutungslos dastehen. Gut, kann man behaupten, kann ja auch keiner nachprüfen, aber wir lassen das mal so stehen. Aber durch diese öffentlichen Aufträge konnte er damals rund 8000 Notstandsarbeiter beschäftigen. Das heißt, es waren 33 Küchen damit beschäftigt, täglich für 20.000 Leute Essen zu machen, um die dramatische Not zu lindern. Und die Stadt ging schließlich als Gewinner aus der Inflation hervor. Und sie konnte als Krönung des Ganzen die Schulden später mit ihrem eigenen gedruckten Geld zurückzahlen.
Das war mal schlau. Das war mal richtig schlau.
So wurden die Schulden Adenauers zu Kölns Glücksfall.
Liebe Hörer, macht trotzdem keine Schulden jetzt, weil die Inflation läuft nicht mehr ganz so stark, auch wenn sie läuft. Das fluppt Hücknimi so, wie das damals war. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Grüße, insbesondere ins Bergische. Wir schwören, wir kommen jetzt nicht mehr vorbei mit Schipp und Hau und klauen euch die Äcker leer. Wir machen das einfach nicht mehr und wir schwören das. Und wenn das passieren sollte, ruft uns an. Der Frank und ich und auch der vollkommen überbezahlte Yannick stellen uns an die Felder und verteidigen eure Feldfrüchte.
So.
Falls der ein oder andere uns einen Kommentar schicken will zu dieser Folge, falls ihr uns bewerten wollt, falls ihr uns was sagen wollt, falls ihr sagen wollt, das war richtig, das war falsch, das war jo, das war schlecht, meldet euch gerne. Wir freuen uns sehr, 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 sehr über jeden Kommentar, der kommt. Und falls ihr dann noch ganz groß rauskommen wollt, gebt uns 5 Sternchen in all diesen obligatorischen Portalen, dann sind wir richtig glücklich. In dem Zusammenhang, vielen Dank, madet jod und bis in 2 Wochen.
Tschüss zusammen.
Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok, da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigee sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.